Meine Damen und Herren, ich habe den Podcast-Präsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers für schlechte Witze gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Podcast abzuwenden. Wir brauchen ein handlungsfähiges Podcast-Team, das die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unseren Podcast zu treffen. Darum ging es mir in den letzten 2 Jahren. Darum geht es mir jetzt. Ich habe dem Koalitionspartner aus der Nähe von Nagold nochmal ein umfassendes Angebot vorgelegt, mit dem wir die Lücke in unserem Witzebudget schließen können, ohne unser Podcast ins Chaos zu stürzen. Marc hat aber abgelehnt. Marc war es wichtiger, schlechte Witze zu machen. Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast.
Ja, was ist bloß das Thema von diesem Podcast?
Ja, wer kann denn einfach Marc feuern?
Doch, ich kann Marc feuern.
Anscheinend.
Ja, gut, ich will nur kurz einwerfen. Erstens, ihr seid schuld. Zweitens, ich habe den Putsch schon geplant gehabt.
Ach, sehr gut. Und du bist auch, du darfst eine Doppelrolle einnehmen. Du darfst dann dieser ehemalige FDP-Minister sein, der zurückkam und jetzt nicht mehr bei der FDP ist.
Heißt, ich darf Flintner und Wissing sein?
Ja.
Okay, ja.
Ist doch gut. Genau, wir sind heute wieder dabei mit einem neuen Thema. Und mit dabei sind mein toller neuer Minister für schlechte Witze, Marc II.
Bin das ich? Hallo.
Hallo. Und natürlich auch der Quoten-Norddeutsche. Hallo, Jannis.
Hola.
Sprechen die das so im Norden Deutschlands?
Ich habe keine Ahnung.
Eigentlich nicht.
Anyway, auch heute haben wir schon wieder ein sehr buntes
Parteiprogramm. Genau.
Für euch. Es soll heute um den Regierungsbruch der Ampel gehen. Wie man an dem Intro sicherlich gemerkt hat, mit dieser leicht scholzig angehauchten Rede, wollen wir uns heute mit einigen Fragen befassen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Konnte man damit rechnen und was wird als nächstes passieren? Anschließend werden wir wieder über unsere weltbewegenden News reden und noch mit der Zahl des Monats und der Musikempfehlung des Monats abschließen. Haben wir die weltbewegenden News-Themen im Voraus vorgestellt? Nee.
Nein. Eigentlich nee. Es
ist 3 Monate her, dass ich mein letztes Intro machen musste.
Genau. Musste.
Also.
Stimmt, da liegt schon ganz viel Wochenende mit Alkohol und Cannabis, ne?
Naja, das ist eigentlich auch ein spannendes Thema. Cannabis, wie geht's da weiter? Anyway, was? Regierungsbruch?
Noch kannst du dein weltbewegendes News-Thema ändern.
Nein. Was? Die Regierung hat sich nicht gemocht. Ja. Wer hätte das denken können, dass eine Regierung aus 3 sehr unterschiedlichen Parteien Probleme haben könnte? Also es kommt tatsächlich, glaube ich, für wenige Leute überraschend, dass die Regierung tatsächlich zerbrochen ist. Wir hatten auf der einen Seite die Grünen, die eine sehr klimafreundliche Politik vertreten haben. Wir haben die SPD, die eigentlich irgendwo sozialdemokratisch sein möchte. Und wir haben die FDP, die immer sehr wirtschaftsnah und sehr liberal sich gibt. Und damit haben wir eigentlich schon 3 sehr unterschiedliche Punkte. Wo es bei den Grünen und der SPD doch noch eine Überschneidung gab, gab es eigentlich von Anfang an schon immer Streit mit der FDP. Ja, und warum war das ein besonderes Problem? Ich meine, normalerweise könnte man sich doch denken, ja, so eine kleine 5%-Partei, wen interessiert die denn überhaupt?
Ja, ja, damals waren es, glaube ich, noch 11 oder so.
Ja, damals waren es noch 11%.
Hans 11. 11 klingt sehr viel für die FDP.
Ich kann ja mal reingucken. Wir können ja das Ganze mit Zahlen unterlegen.
Nein, ich will mehr Meinungen, keine Zahlen.
11,4.
Okay, krass. Genau.
Wahnsinn.
Die FDP war mal beliebt, darum hat es auch in die Bundesregierung geschafft. Aber der Grund, warum die FDP so starke Meinungsbilder geben konnte, war vor allem, sie haben die wichtigsten Ministerien dafür gedeckt, nämlich vor allem voran das Finanzministerium. Denn wenn dir die Politik nicht gefällt, dann sagst du einfach als Finanzminister, tja, sorry, kein Geld
dafür. Gibt kein Geld dafür.
Und so lief es eigentlich auch immer mal wieder. Bisher haben es die 3 Parteien immer mal wieder geschafft, sich doch noch zu einigen, wobei viele der Parteien in der Regierung dafür sehr starke Einschnitte in ihre Moral machen mussten. Vor allem die Grünen. Bei der SPD ist das, sage ich mal, nach Jahren der GroKo schon fast gang und gäbe.
Die Mitglieder, die sind es gewohnt, enttäuscht zu werden, oder was möchtest du damit sagen?
Die sind es gewohnt, ihre Meinung zu verkaufen. Man sollte meinen, ich wäre in irgendeiner anderen Partei, aber... Genau, also es kommt wenig überraschend. Oder was sagt ihr dazu? Überrascht es euch?
Die Frage war eher wann und nicht ob, glaube ich.
Ich hatte sogar schon fast damit gerechnet, dass so jetzt so ein Jahr vor der Wahl, dass sie das auch noch irgendwie rumkriegen. Da hätte ich schon gedacht, da wären schon andere Themen, die das Ganze zum Scheitern hätten bringen können.
Vor allem ist es auch ein bisschen schade, fast, oder was heißt schade, aber es ist tatsächlich, glaube ich, sehr hinderlich gewesen, dass man das Ganze jetzt so lange rausgezögert hat für alle drei Ampelparteien. Also ich glaube, das hat den allen dreien nicht gut getan, ohne jetzt zu weit vorausgehen zu wollen. Was sich aber auch so ein bisschen der Regierung, der kompletten Regierung widerspiegelt, weil man doch sehr oft in Nichtentscheidungen verharrt ist und wichtige Entscheidungen doch sehr spät getroffen hat.
Ja, gehen wir mal zurück zu dem Tag, an dem dann die Regierung gebrochen ist. Das war Anfang November.
Welchen Tag meinst du jetzt? Der Tag, an dem festgelegt wurde, dass die Regierung bricht, oder der, an dem dann tatsächlich was passiert ist?
Nein, die Festlegung war schon im September.
Ja.
Um vielleicht das mal zu erklären, die FDP hat da schon seit Monaten agiert, als wäre sie praktisch in der Opposition, was halt für eine Regierungspartei sehr interessant ist.
Und seit Monaten? Fast seit Anfang an?
Ja, aber in den letzten Monaten noch viel, viel stärker. Also hätte man jemanden, der sich nur für Politik interessiert, hingesetzt, hätte er nicht meinen können, dass die FDP mitregiert. Und die FDP hat auch ja, grundsätzlich diesen, ich nenne es mal, Putsch geplant an der Regierung seit September. Und zwar, da die Zeit schön recherchiert, gab es wohl so einen dreistufigen Plan, wie man immer weiter eskaliert, bis man dann eben sagen kann, ja, sorry, hat nicht funktioniert, schade, wir lösen es auf. Und zwar, der Plan war grundsätzlich, und da war die FDP-Führungsriege beteiligt, exklusive teilweise Wissing, dass man erst ein Wirtschaftspapier macht, wo man im Vorhinein schon weiß, dass es bei den anderen Parteien in der Regierung komplett auf Ablehnung stößt. Weil es eben so krass ist, so extrem formuliert ist, dass das eigentlich keiner mitmachen wird. Als zweiter Akt wollte man ein, in Anführungszeichen, geheimes internes Papier schreiben, was gegen die Grünen wettert und was dann aus Versehen an die Presse geleakt wird.
Übrigens wortwörtlich an den Springer Verlag.
Ja, an wen sonst?
Ja, der Döpfner ist doch Döpfner. Du sagst gerade Döpfner. Presse.
Döpfner ist ja doch so ein FDP-Freund auch.
Ja, genau, um so ein bisschen die Grünen gegen sich aufzubringen. Und dann wollte die FDP am 8. November, wenn Scholz dann beim EU-Gipfel in Budapest ist, dann die Regierung aufkündigen, mit dem Ziel dahinter, Scholz ist weg, der kann erstmal nichts sagen und hat für ein paar Stunden dann die Meinungshoheit und kann dann seine Sicht präsentieren, ohne dass es sofort Gegenmeinungen gibt. Und das hat Scholz wohl mitbekommen. Und dann gab es am, helf mir kurz, Anfang November.
Meinst du jetzt, wo die zerbrochen ist? 6.11.
Ja. Am 6. November gab es dann eben so ein finales Gespräch zwischen den Parteien und Scholz hat sich dann dafür entschieden, dem zuvorzukommen und Lindner einfach zu kündigen. Einfach gesagt.
Entlassen zu lassen.
Ja. Was mir gerade so einfällt, ist bekannt, wie Scholz das mitbekommen hat?
Nee. Die Vermutung
könnte
ist also,
das, könnte dahinter eventuell Wissing stecken, so mal ganz
möglich,
ganz weit hergeholt.
Also ganz, dazu muss man auch noch sagen, dass ja auch bei diesen Gesprächen unbedingt nicht alle dem Pfad von Lindner hundertprozentig zustimmen wollten, unter anderem ja auch der Herr Wissing. Aber das ging halt schlecht in der Runde zu sagen, weil ich fand es in dem Artikel auch sehr schön beschrieben, die wussten, wir können nur mit Lindner überhaupt in die Wahl gehen.
Genau, der Plan war ja auch dann, nachdem Lindner quasi die Regierung aufgekündigt hätte, dass sich Lindner erstmal zurückzieht von der Partei und dann ein paar Wochen sich später beim Parteitag erneut wählen lässt. So als Bestätigung, alles richtig gemacht.
Ja.
Genau, aber grundsätzlich könnten viele Leute gewesen sein. Der Zeitartikel spricht auch davon, dass mehrere Leute es berichtet haben und dass teilweise andere Ansichten waren, wie Dinge passiert sind. Das heißt, ich vermute mal, die haben ja mindestens zwei Leute, aber eher so ein halbes Dutzend Leute, die bei der Quelle sind. Und Wissing könnte ja auch dabei sein.
Interessant fand ich ja aber, dass tatsächlich das Leugnen in dem Sinne von denen, die auch befragt wurden, im Maximalfall waren, sie können sich nicht dran erinnern, ob darüber gesprochen wurde. Also es wurde nie konkret gesagt, dass einzelne Mitarbeiter, ja, das ist tatsächlich interessant. Also stell dir vor, du hast so eine Situation, befragst dann Leute und dann hättest du jemanden, der ist auf jeden Fall dagegen, oder ist der Meinung, also es ist tatsächlich so passiert, wie es jetzt ist, wie es in dem Zeitpapier steht, in dem Zeitartikel. Das bedeutet natürlich, wenn jemand das knallhart leugnen würde, würde er lügen. Und das ist immer schwierig, weil wenn sowas rauskommt, macht sich das immer ganz schlecht. Und darum gibt es dieses typische, ich kann das weder bestätigen noch dementieren. Oder in dem Fall gab es halt, kann sich nicht erinnern, ob über dieses Thema geredet wurde. Es wurde nicht gesagt, dass über das Thema nicht geredet wurde. Es wurde nur gesagt, es konnte sich nicht erinnert werden oder konnte nicht gesagt werden, ob tatsächlich drüber geredet worden. Also von den Befragten war das Negativste, also gegen einem Ablauf, wie in dem Zeitartikel beschrieben, wir können uns nicht erinnern, dass es darüber gesprochen wurde, ob es so gesagt wurde.
Was schon sehr interessant ist, weil da gab es ja mehrere Treffen und auch wohl PowerPoint-Präsentationen und sonst was. Und
gutes Essen.
Gutes Essen? Schön.
Gut für dich. Steht das auch da?
Also es stand drin mehrfach, dass die danach zum Abendessen in den Nebenraum gegangen sind. Also, ich kann den Artikel empfehlen, lies ihn, Janas.
Also ich würde sagen, ich würde mich daran erinnern können, wenn es mehrere Treffen gibt, um die Regierung zu stürzen. Aber ja. Kommt auch auf die einzelne Person drauf an, denke ich.
Ja, wer weiß, wie viel da auch getrunken wurde bei den Treffen. Darüber stand tatsächlich nichts dabei. Okay. Genau. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir ja damals die ganzen Pressekonferenzen und so nach dem Bruch live geschaut haben. Und ich weiß noch, dass wir damals, ich weiß gar nicht, ob wir es alle waren oder ob es nur Teile von uns waren, es damals auch schon interessant fanden, die Art und Weise, wie der Lindner das präsentiert hat, mit sehr unsicher, dass ihn das ja natürlich vollkommen überrascht hat. Und damals schon der Gedanke war ja, die haben echt eine gute PR-Agentur, weil das haben die jetzt echt so aufgezogen.
Und auch Lindner hat dann Scholz direkt bezichtigt, dass er das Ganze schon vorbereitet hätte und diese Regierungserklärung schon vorbereitet hätte. Also ja, so ähnlich wie Trump, der Dinge anderen angeredet, die er selber macht, das Lindner quasi genauso gemacht. Auch sehr interessant.
Davon mal abgesehen, das ist jetzt auch nicht allzu fern, dass wenn man mit der FDP zusammenarbeitet und es da schon längere so einen Clinch gibt, dass man dann vielleicht sowas tatsächlich schon mal vorbereitet hat. Ja. Aber es ist halt zumindest nichts bestätigt in dem
wobei
Sinne,
du halt was tatsächlich,
also wäre halt nur hören sagen.
Also ich finde es tatsächlich nicht die feine Art und Weise, wenn sowas vorbereitet ist. Gut, Feuer mit Feuer bekämpfen und so, kann jeder sehen, wie er will. Aber das bedeutet letztendlich, dass die Gespräche, die an dem Tag gelaufen sind, eigentlich eine Show waren. Weil wenn Scholz eine Rede vorbereitet hat, dass er Lindner entlässt, normalerweise geht vor sowas eigentlich noch andere Arten von Gesprächen einher. Gut. Aber darum soll es ja heute auch nicht gehen. Fest steht, wie hast du es so schön genannt in unserem Dokument? Deutschlands frechste Arbeitslose.
Das geschrieben.
Ich kann nachgucken, steht doch, glaube ich, im Dokument.
Anyways. ich habe ja am Anfang gesagt, dass Lindner, oder vorhin gesagt, dass Lindner gekündigt wurde. So einfach ist es natürlich nicht. Willst du kurz erklären, was da gemacht werden muss?
Ja, natürlich. Kann ich auch machen.
Oh, warte dann. Gerne, Janis.
Also der Bundeskanzler bittet oder entlässt niemanden direkt, sondern er bittet beim Bundespräsidenten um die Entlassung des entsprechenden Ministers. Und der Bundespräsident hat dann 3 Tage Zeit, darauf zu reagieren. Ich weiß gar nicht, was im Falle einer Ablehnung passiert, ob er dann einfach
kommt
im Amt
im Regelfall
bleibt.
Nicht vor. Ist wieder so ein typisches
Ding. Das ist ja wie dieses repräsentative.
Ja, das wir vor 2 Folgen oder so hatten.
Ja, genau. Ja, und dann wird er entlassen, bekommt seine Urkunde da.
Teilnahmeurkunde.
Ja, genau. Und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass er jetzt entlassen wurde, kriegt er nicht mal, wo man auf das frechste Arbeitslosen nochmal zurückkommen könnte, bekommt er sogar nicht mal die Pension, die ihm zusteht, als voller
Als Minister müsste er trotzdem bekommen. Das dürfte keinen Unterschied machen, ob er während der
Also wird ihn sowieso nicht jucken. Der Typ, der hat mehr Geld auf Tasche, als wir alle vermutlich zusammen, die den Podcast hören. So, lol. Aber, ja.
Genau. Und dann wurde auf jeden Fall Lindner gekündigt. Die FDP hat dann die Regierung verlassen. Wissing hat die FDP verlassen, aber nicht die Regierung. Der ist jetzt als Parteiloser einfach noch dabei, was auch sehr interessant ist.
Mhm. Auch interessant war so ein bisschen die Begründung, mit der er das Ganze gemacht hat. Er hat ja tatsächlich die FDP verlassen, um Schaden von der FDP abzuwenden. Das
offiziell
war ja seine
zumindest.
Begründung. Und in der Regierung wollte er verbleiben, weil er der Meinung ist, dass es auch so ein bisschen dieser Originalsprech war, dass es um wichtigere Dinge geht als Parteizugehörigkeiten und dass es jetzt wichtiger ist, noch Entscheidungen zu treffen und Sachen umzusetzen. Also er hat auch seine Amtspflicht über seine persönliche Meinung, Parteimeinung gestellt. Was witzigerweise alle Beteiligten gemacht haben. Alle Beteiligten, auf welcher Seite sie sahen, haben damit argumentiert, ja, sie können es mit ihrem Eid auf das Amt nicht vereinbaren und mussten darum handeln. Sowohl Scholz als auch Lindner, als auch die anderen FDP-Minister, als auch Wissing haben damit argumentiert.
Ist auch ein gutes Argument, so generell gesehen.
Boah. Fuck, jetzt habe ich die Frage vergessen. Hätte Wissing nicht theoretisch sowohl Mitglied der FDP bleiben können, als auch Minister?
Rein theoretisch ja. Die Frage ist, ob er dann noch lange in der FDP geblieben wäre.
Ach so, dann wäre er gegangen worden.
Wäre möglich, wobei die Hürden relativ hoch sind und das hätte vermutlich der FDP insgesamt überhaupt nicht gut getan. So Parteispaltungen tun immer ganz selten gut. fragt die Linke. Und von daher stimmt in dem Sinne sein Argument schon, dass er den Schaden von der FDP abwenden wollte, weil ansonsten hätten sie ihn wahrscheinlich rauskicken müssen. Oder versuchen müssen, ihn rauszukicken.
Oder sie hätten ihm halt keine Plattform mehr geboten.
Ja.
Muss ihn nicht gleich rauskriegen, man kann ihn einfach ignorieren bei den FDP-Parteitagen und so.
Ja, kommt aber auch tatsächlich nicht gut.
Ja. Gut, die Regierung ist, hat jetzt keine Mehrheit mehr.
Ich finde es übrigens faszinierend. Auch unsere Argumentation hat gerade so ein bisschen auch das dargestellt, was sich an dem Abend und der Nachfolge noch so ein bisschen ergeben hat. Wir haben vorwiegend über SPD und FDP geredet. Und die Grünen, die waren da irgendwie dazwischen. Wie so ein Scheidungskind. Das.
Ja, auch Habeck, der gesagt hat, ja, ist halt so.
Ja. Die waren, glaube ich, also die waren auch so ein bisschen in der Lage, insgesamt froh, dass es jetzt soweit ist, war auch die halt mit die größten Probleme mit der FDP hatten. Aber die wissen halt selber, eine Regierungsspaltung, Regierungsbruch tut denen nicht gut. Vor allem den Grünen nicht. Die Grünen stehen aktuell sehr weit unten in den Umfragen mal wieder.
Es müsste mal wieder ein Atomkraftwerk explodieren. In Baden-Württemberg hat es funktioniert das letzte Mal.
Ja, wo ist Tschernobyl war, ne?
Fukushima.
Mal gucken, ob dann tatsächlich Söder wieder seine Meinung flippt.
Ist jetzt 2011 die Grüne in Baden-Württemberg stark geworden.
Ja.
Ja, 2011 war der Unfall in Fukushima.
Ja, darum. Aber ich dachte, die Grünen sind schon relativ verankert gewesen in Baden-Württemberg, also die CDU-Grünen.
Nee, wahnsinnig.
Okay.
Gut, wir haben jetzt eine Regierung, die hat keine Mehrheit. Jetzt macht die SPD das, was sie immer macht. Und zwar Vertrauensfragen stellen. Genauso wie jedes Jahr, es gibt im Winter, ist bei jeder SPD-Regierung gefühlt eine Vertrauensfrage, oder?
Nur weil es die letzten zwei SPD-Regierungen noch mal ein oder zwei davor waren. Achso.
Ist ein Hobby von denen,
die FDP stellt gerne die Vertrauensfrage und oft stellt die FDP, die SPD-Vertrauensfrage, aber umgekehrt. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Vertrauensfragen zu stellen. Übrigens hat der Gas-Schröder zweimal sogar die Vertrauensfrage gestellt. Einmal erfolgreich und einmal
erfolglos.
Ganz erfolgreich. Ist immer natürlich die Frage, wie betrachtet man erfolgreich? Ne? Zum Beispiel, doch mal an der Stelle die Frage, würdest du, wenn die Vertrauensfrage jetzt beantwortet wird mit Nein, die Regierung wird aufgelöst, wird das für dich die erfolgreiche Vertrauensfrage oder nicht?
Es ist das erwartete Ergebnis, ja, die wollen das.
Genau, also, die wollen die Auflösung.
Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn Scholz aus irgendeinem Grund die Vertrauensfrage gewinnt, was macht man dann? Die Regierung hat keine Mehrheit, die kann faktisch nicht viel machen.
Das führt nämlich zu ganz witzigen Situationen, dass erste AfD da sagen, Scholz ist das kleinere Übel und gegebenenfalls Scholz das Vertrauen aussprechen.
Die AfD hätte die genug Stimmen?
Alleine nicht, nein.
Also das Problem, die SPD muss Scholz das Vertrauen aussprechen, weil es ist der eigene Kanzler, da hat man eigentlich Vertrauen. Den Grünen ist es wahrscheinlich relativ egal. Die AfD würde Chaos und Zerstörung ausrichten, wenn sie dafür stimmt, es durchkommt.
Ja.
FDP dagegen.
Dann ist die Frage, schaden sie sich damit vielleicht eher selbst oder
Unwahrscheinlich.
Denken Sie sich dann, ja, wir haben dann ja noch ein halbes Jahr länger die Möglichkeit, auf die Ampelregierung einzuprügeln.
Ja, nicht mehr Ampel, das wäre nur noch Rot-Grün. Die gelben wären ja raus. Also das Problem ist, Janis, du hättest dann tatsächlich 6 Monate von Februar bis, dann sind sogar mehr als 6 Monate, 9 Monate.
Fast.
8 Monate. 8 bis 9 Monate, in denen die Regierung gar nichts machen kann. Bis zur tatsächlichen Bundestagswahl, weil Ende 25 findet auf jeden Fall eine Bundestagswahl statt.
Und dann könnte die AfD wieder draufhauen, von wegen, die kriegen ja, die Rot-Grünen kriegen wieder nichts geschissen.
Ja. Und im Zweifelsfall würden sie damit sogar nicht nur der SPD und den Grünen schaden, sondern wenn gar nichts passiert und auch gar keine Entscheidung getroffen werden, würden sie auch allen anderen Parteien schaden. Auch der CDU dann zum Beispiel, weil die CDU wäre dann in einer ganz komischen Lage. Entweder machen sie mit und tun gar nichts bis zur nächsten Bundestagswahl, aber das geht nicht. Das ist der Vorteil von Populisten, die können sich's leisten, dass es Deutschland schlecht geht. Aber die CDU kann sich das auch nicht leisten, die verlieren dann auch ihre Wähler.
Die AfD hatte bei der Bundestagswahl 2021 nur 1 Prozentpunkt weniger als die FDP. Wäre das theoretisch möglich, wenn... Ja. Na gut, okay, SPD und Grüne werden logischerweise sagen, abwählen, okay. Ja.
Nein, die werden nicht sagen, abwählen.
Die werden nicht
die
sagen,
SPD abwählen. Die SPD wird höchstwahrscheinlich nicht ihren eigenen Kanzlerkandidaten das Vertrauen aussprechen.
Ja, okay.
Heiß am Schlauschen wäre es, wenn die SPD für Scholz stimmt. Die Grünen müssen dagegen stimmen, damit es keine zufällige Mehrheit mit der AfD gibt.
Richtig.
Oh je, das wird kompliziert. Man kann sich ergeben, warum muss die SPD eigentlich gegen Scholz stimmen? Nicht, falls sich ein paar Grüne umentscheiden oder man nicht weiß, wie die anderen agieren.
Ja. Wird ja zum Glück namentlich von daher auch
das ist halt im der Nachhinein nächste Punkt.
Sehr interessant zu analysieren, wer wie gestimmt hat.
Das ist halt der nächste Punkt. Die Vertrauensfrage ist... mit Namensabstimmung, was immer ganz witzig ist, weil die tatsächliche Wahl des Bundeskanzlers ist ja nicht namentlich. aber was, worauf ich eigentlich vorher hinaus wollte, bevor Janis einen interessanten Punkt aufgeworfen hat, den wir jetzt durchdiskutiert haben, unterschiedliche Arten von Vertrauensfragen. So gesehen gibt es sogar 3 Arten von Vertrauensfragen. Die Vertrauensfrage, wo du wirklich nachhaken möchtest, ist meine Regierung noch handlungsfähig? Habe ich das Vertrauen? Kommt seltener vor. Die zweite Möglichkeit ist die, wie wir sie jetzt auch haben. Man stellt die Vertrauensfrage in der Hoffnung, sie zu verlieren, damit man Neuwahlen hinbekommt. Gibt es auch 2 Ausprägungen von, entweder wenn man sich erhofft, dass mit den Neuwahlen bessere Ergebnisse rauskommen. Das war die Taktik vom Schröder damals. Oder dass man halt hofft, ich will nicht mehr in der Regierung sein. Das dürfte jetzt so die Taktik vom Scholz sein. Und dann gibt es noch die dritte Option, eine Vertrauensfrage kombiniert mit einer Sachfrage zu stellen. Das auch tatsächlich bei der ersten Vertrauensfrage vom Schröder damals zum Einsatz kam. Mit dem Irak-Einsatz, Afghanistan-Einsatz, ich weiß es nicht. Weil du da so ein bisschen die Regierung oder die Regierungspartei noch ein bisschen unter Druck setzen kannst mit, ja, ich weiß, euch gefällt das Thema nicht. Mir ist das Thema aber so wichtig, dass ich die nicht lieber als Kanzler absetzen lasse, als dass ich das Thema mit einem Nein kriege. Also wird jetzt kombiniert abgestimmt. Entweder seid ihr für das Thema oder dagegen. Kam auch schon mal vor. Einfach nur zur Einordnung. Also wir sind jetzt tatsächlich wahrscheinlich bei einer Vertrauensfrage, wo es wirklich einfach darum geht, die Regierung aufzulösen. Es hat keiner Bock mehr auf die Regierung.
Ja, also es werden auch schon die Neuwahlen vorbereitet. Von daher, es geht jeder davon aus, es gibt Neuwahlen. Scholz fällt durch. Und dann schauen wir weiter. Genau, wir haben auch schon einen Termin für die Neuwahlen. Kann man sich schon mal in den Kalender eintragen.
Was? Bei der Zeit steht gerade der 23.2.
Der 23. Ich habe gedacht, der 16.2. So schön nach Valentinstag.
Ah, doch, das dürfte er der...
Warte, in welchem Monat? Es ist Februar 2025.
Der 23. ist wahrscheinlich, weil ich erinnere mich dran, dass Sachsen sich so aufgeregt hat, weil das genau bei denen in den Ferien liegt, glaube ich.
Ja gut, aber Sachsen...
23. Februar, sagt die Tagesschau.
Ja. Okay, gut. Dann hatte ich es falsch im Kopf. Okay, 23. Februar. Im Kalender markieren, da gibt es dann die Neuwahlen. Und ja.
Am 16.12. gibt es die Vertrauensfrage.
Genau, schön vor Weihnachten noch. Damit man weiß, ob man dem Scholz noch Geschenke machen muss.
Ist das so bei dir in der Familie üblich? Macht man die Bundeskanzler auch Geschenke?
Ja, aber nur, wenn die noch nicht abgewählt sind. Genau, zu den Neuwahlen. Es sind ganz normale Wahlen, oder? Also kann man so sagen. Die sind natürlich früher als normalerweise. Und ich glaube, das wird sich dann auch die nächsten Jahre durchziehen. Heißt, in 4,5 Jahren wird dann die nächste reguläre Bundestagswahl im Februar sein, oder?
Jetzt stellst du mir eine Frage. Das war 2010. Red du einfach mal weiter im Text. Ich guck nach.
Okay, war nur so ein Gedanke, den ich gerade hatte. Weil man kann es ja nicht im Herbst machen, sonst hätte die Regierung 4,5 Jahre Zeit und es wäre auch irgendwie komisch. Aber ansonsten komplett normale Wahlen. Nur, dass man halt ein bisschen so ein kürzeres Wahl, ja, eine kürzere Frist hat. Das heißt, die Parteien müssen jetzt schauen, dass sie die Kanzlerkandidaten alle aufgestellt bekommen, dass sie die Listen aufgestellt bekommen. Wer in welchem Landkreis antritt und so weiter und auch die generellen Listen. Die kleinen Parteien müssen schauen, dass sie alle nötigen Stimmen bekommen. Denn als kleine Partei muss man ja mit genügend Stimmen nachweisen, dass man eine gewisse Relevanz hat, um auf den Stimmzettel zu kommen. Das könnte schwierig werden, weil eben die Zeit ein bisschen fehlt. Aber grundsätzlich komplett normale Wahl. Und alle großen Parteien haben jetzt auch mehr oder weniger ihre Kanzlerkandidaten gestellt. Manche offiziell, manche inoffiziell. Oder? Oder, Janis?
Ja. Ja, also jeder, der irgendwie zumindest relevant ist.
Ja, die CDU und hat ja mehr.
Teilweise auch die Unrelevanten.
Ab wann zählst du unrelevant dazu?
Wenn es wenn die Partei auf der rechten Seite sitzt, des Saales quasi.
Okay, dann könnte auch sagen, dass die SPD einen Kanzlerkandidat stellt, ist mutig. Wenn nach dem Frank glaubt.
Gut, aktuell sind tatsächlich alle Kanzlerkandidaten mutig, die nicht die CDU sind.
Ich würde mal spontan sagen, das, was die SPD noch irgendwie in den nächsten Wahlen hätte retten können, nämlich Pistorius hat ja jetzt schon gesagt, dass er nicht für die Kanzlerkandidatur zur Verfügung steht. Und wer in der SPD hat noch irgendwie ein Gesicht, was man nach außen hin zeigen könnte?
Die Frage ist tatsächlich, ich bin nicht mal hundertprozentig davon überzeugt, dass der Pistorius den Ausschlag gegeben hätte.
Der steht das in den Umfragewerten weit über März.
Ja. Das ist vollkommen egal, nur weil der Bundeskanzler oder die Person, die beliebteste Person ist und Bundeskanzler werden soll, wählen die Leute nicht. So, das zeigt sich jedes Mal bei Ministerpräsidenten.
FDP, Wahl. Christian Lindner.
Ich verstehe dein Argument gerade nicht.
Warum hat Großteil der Wähler die FDP beim letzten Mal gewählt? Ich würde spontan sagen, nicht unbedingt, weil die Inhalte so gut kennen, sondern weil Christian Lindner, die Christian Lindner Partei.
Okay, dann kannst du mir doch sicherlich sagen, die SPD in deinem Bundesland hat doch bestimmt bei der letzten Wahl mindestens 59% erreicht, oder? Weil der Stefan Weil immer mit Abstand der beliebteste Kandidat ist und derjenige, der auf jeden Fall Ministerpräsident werden soll. Trotzdem hat die SPD bei der letzten Wahl das schlechteste Ergebnis aller Zeiten in Niedersachsen erhalten.
Naja, Bundesebene, Landesebene, das ist ja auch, also ja, es ist was anderes, aber es zeichnet sich ja auch ab.
Also selbst mit dem Pistorius hätte das keinerlei Unterschied gemacht. Die hätten 1, 2, 3% mehr bekommen.
Wenn überhaupt. Aber ich hätte sogar gesagt, dass sie weniger bekommen. Weil echt? Scholz hat immerhin so einen gewissen Amtsbonus. Zumindest so ein bisschen. Und wenn jetzt noch in der SPD so ein kleiner Krieg ausbricht, wer denn das Wort Scholz oder Pistorius, kann das so ein bisschen der SPD schaden, weil die dann unsicher wirkt, weil die zwiegespalten wirkt. Und wenn man einfach mit dem Kanzlerkandidaten geht, das natürlich werden sollte, und zwar Scholz, dann wirkt die SPD eher eins und ja, von daher hätte ich sogar gesagt, mit Pistorius würde die SPD sogar Stimmen verlieren, weil sie dann
oder genau.
Ja, sie vertrauen nicht mehr im eigenen Kanzler. Grundsätzlich.
Machen wir doch mal das Spiel andersrum, Janis. Merz ist einer der unbeliebtesten Kandidaten. Trotzdem ist die CDU massiv stark. Und stärkste Partei mit einem
Drittel. Merz ist der Stimme. Zweite nach Pistorius, glaube ich,
ja, in der Liste. Ja, und danach gibt es keinen mehr.
Danach
sind wir im einstelligen Bereich.
Danach kommt die Weidel und dann kommt Habeck, glaube ich, erst.
Ja, also die CDU hat den unbeliebtesten Kandidaten, von denen die relevant sind. Aber trotzdem ist die CDU stärkste Partei. Also der Kandidat macht, glaube ich, mit dem wenigsten Unterschied, selbst bei einer Bundestagswahl. Außer es ist wirklich ein ganz, ganz umstrittener Kandidat, der zum Beispiel Flugkatastrophennacht.
Aber wer macht sowas schon?
Vielleicht ist das auch die Taktik der SPD. Vielleicht hat man Angst, dass die verwechselt werden. Laschet, Pistorius sehen sich ja sehr ähnlich.
Oh ja, ja. Das stimmt. Das habe ich letztens auch gesehen. So ein Vergleichsbild, wo die beiden nebeneinander standen.
Ja. Glaubt ihr, dass sich die Werte noch ändern wollen? Also grundsätzlich, ich will es nicht nicht die aktuellen Umfragewerte vorlesen, weil die sind bis in ein paar Monaten Quatsch. Aber es gibt ja so drei Gruppen. Es gibt die BSW, FDP und Linke, die sich gerade drum streiten, wer dann die 5% kriegt und wer nicht. Es gibt die Gruppe AfD, SPD, Grüne, die irgendwie zwischen 10% und 20% sind. Und es gibt die Union, die über 30% ist und halt, ja, die wird einen Kanzler stellen, wenn sich nichts ändert. Glaubt ihr, dass sich noch was ändert? Denn ihr habt angesprochen, teilweise, dass Merz ja so unbeliebt ist. Okay. Und wenn es dann halt näher zu der Wahl geht und näher zu der Personenwahl, die es ja auch ist, glaubt ihr, dass dann die SPD oder die Grünen ein bisschen vorbeiziehen können, die ja deutlich beliebtere Kandidaten haben?
Also, nochmal ganz kurz darauf zurück. Ich glaube, Merz ist nicht so unbeliebt, wie wir denken. Aber wenn sich was, ob sich was ändern wird, glaube ich nicht.
Ich will die Meinung einfach mit ein bisschen Stille strafen.
Ja. anyway. Um auf deine Frage, die du ursprünglich gestellt hast, zurückzukommen. Übrigens, Janas, um nochmal auf deine Meinung zurückzukommen, noch ganz kurz. Pistorius steht beim Beliebtheitswert bei der Bewertung der 10 wichtigsten Politiker mit 2,2 auf dem ersten Platz. Dann kommt Wüst, ein anderer CDU-Typ, der nicht Kanzlerkandidat ist. Also es gäbe in der CDU einen deutlich beliebteren Kandidaten. Und der ist es nicht, trotzdem wird die CDU gewählt. Dann kommt Söder, dann kommt Habeck und erst dann kommt Merz.
Stark.
Also doch, er ist so unbeliebt, wie man denkt. Dann kommt Baerbock, dann kommt Scholz, dann kommt Lindner. Lindner ganz unbeliebt, dann kommt Wagenknecht und dann kommt die Weidel. genau.
Da muss ich nochmal gucken, weil ich hatte letztens irgendwas gesehen, dass wo das Ranking eher war, Pistorius, Merz, Weidel, Habeck, Scholz.
Ja, weil der Merz gesetzt ist als Kandidat. Und damals der Pistorius noch eine Option war, aber der Merz ist ja gesetzt als Kanzlerkandidat. Genauso wie die Weidel und der Lindner. Und ja, der Habeck. Genau, aber Marc, um auf deine Frage zurückzukommen, wird sich noch was ändern? FDP und Linke wird sich nicht viel ändern. Die haben keinerlei Hebel, um die Wahl in irgendeiner Weise noch zu beeinflussen. Die Linke, weil Spaltung, Russlandpolitik und allem denen nicht gut getan haben. Die Punkte, wo sie noch punkten könnten mit einer engeren Bindung zu Russland, Beendigung vom Ukraine-Krieg, macht die BSW besser als sie. Heißt, relativ unwahrscheinlich, dass die Linken noch großartig was reißen, wobei ich noch nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass es die Linken nicht reinschaffen, weil 3 Direktmandate mit Großstädten wie Berlin nicht ganz unrealistisch sind.
Ja, wird ja gerade groß drüber diskutiert. Gysi, Bartsch und Ramelow.
Ja. Dann gäbe es die FDP. Die FDP hat es verkackt. Die sind aus der Regierung raus. In der Opposition, Oppositionsarbeit haben sie die letzten Monate schon gemacht, hat ihr nicht gut getan. Und die sind jetzt auch nicht in Landesregierungen so weit vertreten, dass sie in irgendeiner Landesregierung so stark was regeln könnten, dass die Beliebtheit stark nach oben geht. Wobei die natürlich so nah an der Prozentgrenze sind, dass sie zumindest noch reinschaffen könnten, wird man dann sehen. Die SPD, ja, gute Frage. Die SPD müsste anfangen, jetzt ihre Wähler zurückzugewinnen. Gut, ist Klassiker. Die SPD wird immer vor der Bundestagswahl sozialdemokratisch und manchmal funktioniert es. Die SPD muss aber ja auf einen Fehler von ihren politischen Gegnern hoffen. Apropos politische Gegner, CDU um Friedrich Merz. Der Merz, der macht seit den 80er Jahren sein Zeug, seine Politik, seine Themen.
Noch erstaunlicherweise immer noch dieselbe Politik.
Naja, nicht hundertprozentig, aber
nicht zu hundertprozentig, einigen Teilen aber
schon.
Ja.
Und das hat ihm bisher nichts geschadet. Der ist tatsächlich zu erfahren und zu gesetzt, um einen derartigen Fehler zu machen, dass es auffällt. Und ich halte ihn auch für zu intelligent, dass vor der Wahl noch irgendein Fehler auftritt, den er irgendwann mal in der Vergangenheit gemacht hat, der jetzt nicht schon bekannt ist und irgendwen schon nicht interessiert hat. AfD, die AfD hat das Glück, die kann immer auf diese Krisenereignisse setzen. Und bis Februar nächsten Jahres gibt es durchaus noch Optionen, dass es wieder einige Krisen im Sinne von Wetterkrisen, Terroranschläge oder ähnliches geben könnte. Ich meine, die Weihnachtszeit steht bevor. Und besser als in der Weihnachtszeit kann man den Leuten Angst machen, dass die eigene Kultur zerstört wird. Kann also durchaus sein, dass die AfD da nochmal schafft zu punkten und da nochmal Prozente holt. Wobei ich tatsächlich glaube, dass die AfD auch so langsam ihren Zenit an Stimmen erreicht hat. Außer sie wird tatsächlich nochmal gesetzter. Mit Populismus erreichst du auch nicht jeden. Ist sowieso schon überraschend, dass sie mit Populismus so viel erreichen, wie sie jetzt erreichen. Genau. Die BSW hatte ich schon gesagt, ne? Wobei nicht, aber die BSW hat auch nochmal gute Chancen, Sachen zu beeinflussen. In Thüringen sind sie, glaube ich, ja jetzt vermutlich in der Regierung drin. Ich glaube, da waren die ja jetzt erfolgreich mit den Koalitionsverhandlungen.
Ja.
In Sachsen nicht. Das Einzige, worauf die aufpassen müssen, ist, dass jetzt nicht vor der Bundestagswahl bei denen noch ein Machtkampf ausbricht. Zwischen der Sarah Wagenknecht und der anderen Linken, die da ehemaligen Linken, BSWlerin, die in
ja,
Sachsen.
Wie heißen die noch? Mohammed, ja.
Ja.
Ich schau mal eben, wie sie ist.
Genau. Dass da kein Machtkampf ausbricht, ist sowieso schwierig in der Partei, die Bündnis Sarah Wagenknecht heißt, Sarah Wagenknecht in den Machtkampf wegzukriegen.
Aber wäre typisch links.
Das wäre total witzig, wenn das
Bündnis Sarah Wagenknecht. Amira Mohammed Ali.
Möglich, ich weiß den Namen gerade auch nicht hundertprozentig mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall wäre das total witzig, wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht ohne Sarah Wagenknecht in die Bundestagswahl geht.
Dann geht's Bündnis Sarah Wagenknecht 2.
Ja. Können wir nochmal putschen, den Bums.
Darum benennt man Parteien übrigens nicht nach Personen, hat sowieso ein komisches Beigeschmäck. Ne? Genau, das ist meine Meinung dazu.
Ja, also abschließend, ich glaube, wir wollen auch so langsam mit dem Thema zu Ende kommen. Ich würde sagen, es bleibt grundsätzlich so und die CDU verliert noch ein bisschen was an Grüne, SPD-mäßig, weil Merz doch schon sehr, den als Kanzler können sich, glaube ich, nicht viele Leute vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass die Union so viel verliert oder es generell so viele Änderungen gibt, dass sich vielleicht jetzt irgendwas groß ändert. Es wird eine GroKo geben oder meinetwegen auch SPD und Grüne. Ich frage halt nicht, wie viel Prozent genau.
Unwahrscheinlich CDU und Grüne, wenn dann.
Wobei ja auch eine tatsächlich interessante Gedanke ist, was wir auch noch nicht hatten auf Bundesebene, eine Minderheitsregierung.
Glaube ich nicht.
Könnte auch spannend werden.
Die Frage ist, ob die neue Realität es nicht irgendwann verlangt.
Hm.
Und dann wird es eh spannend, weil man braucht dann immer Partner. In den Nordländern ist das ja sowieso schon viel üblicher, dass man da wechselnde Konstellationen hat und ähnliches. In Deutschland war es aber eigentlich immer bisher so, wenn die Regierung schwach war, war das schlecht fürs Land.
Ja.
Ja, ich glaube nicht, dass das zu einer Minderheitsregierung kommt.
Ich glaube auch nicht dieses Mal, aber ich weiß nicht, wie lange sich das noch halten wird.
Aber ja, so langsam kriegen wir ein bisschen Weimarer Verhältnisse, würde ich schon fast sagen. Viele Parteien, die möglicherweise im Bundestag sind. Viele Parteien, mit denen andere Parteien nicht koalieren wollen.
Ich glaube, es gab diesmal die Option, zwischen 5 und 9 Parteien sind realistisch.
Ja, schön.
Oder 4 und 9? Ich weiß es gerade nicht mehr. 4 und 7?
Ja. 4 und 7. Mindestens.
Ja.
7 gut möglich. Wo den Rest herrscht, weiß ich nicht.
Das kommt immer noch darauf an, je nachdem, ob man dann auch die CDU irgendwann anfängt, CDU und CSU. Und dann die Freien Wähler noch dazu?
Nee, die Freien Wähler, die sind seit Jahren nicht über die... Obwohl, ich glaube,
Freien Wähler sind in Bayern unglaublich stark.
Ja.
Kann sogar sein, dass die 3 Direktmandate bekommen.
Es wird auf jeden Fall interessant.
Ja.
Um es abzuschließen. Um es mal so abzuschließen, dass wir mal eine Folge nicht negativ abschließen, oder?
Ja, warte ab, das kriege ich noch hin.
Dann gehen wir schnell zu den Weltlingen.
Marc, ich würde gerne an der Stelle nochmal, wie du hast gesagt, eine Folge nicht negativ abschließen und du hast gesagt, die einzige Option ist so ziemlich eigentlich eine GroKo. Ich glaube, das ist schon negativ genug, der Abschluss, oder?
Für unseren
okay, Podcast aber ist es sehr
positiv, ja.
Weltbewegende News. Guck mal, es kann doch nur besser werden mit deinem Thema.
Genau, willkommen zu den weltbewegenden News. Mein Thema ist die US-Wahl und ihr habt euch sicher alle sehr gewünscht, dass das Ergebnis der US-Wahl sehr ereignislos wird, sodass man einen Tag später nicht mehr darüber berichtet, was ist passiert.
Aber aus anderen Gründen als gedacht.
Und die US-Wahl ist ziemlich, ziemlich schlecht ausgefallen. Also Trump hat deutlich gewonnen. Er hat schon sehr früh gewonnen. Heißt, man wusste deutsche Zeit morgens schon, das ist nur eine Frage der Zeit, bis er die restlichen Stimmen bekommt. So viel hat er geführt. Die Republikaner haben das Haus und den Senat. Was heißt, dass sie sehr viel machen können.
Und sie haben ja immer noch den Supreme Court.
Genau. Und grundsätzlich sieht es auch jetzt schon sehr mies aus. Also Projekt 2025 geht weiter voran. Trump hat schon ein paar Minister vorgestellt, die total schlimm sind. Können. Also der Beste ist noch der eine Minister, der davor eigentlich nur Fox-Moderator war. Wir haben den Gesundheitsminister Kennedy Jr., der...
Welchen meinst du gerade mit dem, der mal Fox war?
Welche von den 4?
Es gibt 2 inzwischen.
Meine Güte. Ja, es ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann bei den Ministern. Gesundheitsminister Kennedy, der ja AIDS leugnet, gegen Impfungen ist und sonst was auch. Haben wir den Getz.
Ja, der ist jetzt zum Glück zurückgezogen.
Der sich zurückgezogen hat wegen sexuellen Fehlverhalten und Vorwürfen von, ja, wie nennt's das ZDF? Gut, illegaler Drogenkonsum. Also sehr viel. Mutmaßlicher Sexhandel auch noch. Heißt, da gibt es eine gewisse Grenze, die es anscheinend gibt, was zumindest was Positives ist. Aber grundsätzlich, es läuft so schlecht, wie man es erwartet. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Weiter mit dir, Phil.
Genau, meine weltbewegenden News sind das das kommt jetzt 2029. Der Internationale Strafgerichtshof hat den Ministerpräsidenten und den ehemaligen Verteidigungsminister von Israel einen Haftbefehl ausgestellt. Zusätzlich auch den Führern von Hamas, also sozusagen beiden Führungsebenen im aktuellen Krieg Israel gegen die Hamas. Warum ist das Ganze spannend? Weil es jetzt zu einer sehr interessanten Situation kommt, in der normalerweise Deutschland eigentlich immer ganz bequem sein kann und die Leute, die vom Internationalen Strafgerichtshof zur Verhaftung ausgeschrieben sind, die auch liebend gerne verhaften würden, aber die kommen dann eh nicht bei uns zu Besuch. Das Problem ist, Israel ist ein Verbündeter von Deutschland und auch aufgrund unserer Geschichte hat Deutschland eine sehr spezielle Einstellung zu den Israelern, weswegen es für die Regierung nicht ganz so einfach ist, einfach zu sagen, ja, machen wir auf jeden Fall. Witzig ist, dass man im August diesen Jahres ungefähr noch gesagt hat, falls irgendwann der Internationale Strafgerichtshof natürlich zur Verhaftung ausschreiben würde, würde man sich an Recht und Gesetz halten. Jetzt war die Aussage nicht ganz so direkt. Man hat das zur Kenntnis genommen, war so ein bisschen die Aussage von vom Pressesprecher der Bundesregierung. Würde aber natürlich, sollte es zu dieser Situation kommen, genau nachprüfen, was zu tun ist. Also man hat relativ konkret gesagt, man würde erstmal nichts tun und wartet ab, bis die Situation tatsächlich existiert. Also bis einer von den israelischen Ministern, die ich genannt habe, uns tatsächlich besuchen kommt. Wo natürlich wahrscheinlich das Auswärtige Amt den beiden auch immer von abraten wird. Spannend, ein bisschen fragwürdig sicherlich auch, weil eigentlich, wenn man den Internationalen Strafgerichtshof unterstützt, dann sollte man sich auch an alles halten, was die entscheiden, aber nicht ganz so einfach. Und mit diesen Worten, Janusz, du hast was von Herr Rübeck zu Rübeck im Havelland, habe ich gehört.
Nicht zu weiß ich nicht. So halbwegs gut, so halbwegs schlecht. Die Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Für den Fall, dass jemand Ursula Haverbeck nicht kennt, sie hat nicht nur einmal, sondern mehrfach den Holocaust geleugnet, ist dafür auch mehrfach im Gefängnis gelandet und ist sogar 2018/19 bei der letzten Europawahl für die Partei Die Rechte für das Europaparlament angetreten. Die ist jetzt vorgestern ist sie verstorben. Ja, ist das ein Verlust für uns? Weiß ich nicht. Ist es eine Bereicherung? Vielleicht. Aber ich möchte auch nicht über Tote urteilen, von daher gucken wir lieber, was Morris mit seinen 20 Millionen Toten bezwecken möchte.
Toten?
Oder was auch immer.
Wo siehst du da Tote?
20 Millionen. Weiß ich nicht. Ich wollte einen Übergang finden. Keine Ahnung. Du schreibst ja immer nie dabei was.
Doch, ich schreibe das immer dabei, aber Marc löscht es raus.
Ach so, dann habe ich den Zeitpunkt verpasst, wo es noch drin stand.
Ja. Ich möchte noch einen Kommentar nachschieben. Es ist nie gut, wenn Menschen sterben. Ich würde niemandem den Tod wünschen. Das einfach
nur. Nein,
noch
das als wollte Punkt ich damit oder habe ich damit auch nicht sagen wollen.
Genau, aber reden wir über meine Zahl des Monats. Meine Zahl des Monats ist 20 Millionen. Was sind denn 20 Millionen? Eine sehr erfreuliche Zahl, weil Blue Sky hat als wunderbare Twitter-Alternative, bei der man sich sehr, sehr viel wohler fühlen kann, wenn man nicht ganz so rechts ist und populistisch ist, 20 Millionen Nutzer erreicht. Witzigerweise genau an dem Tag, wo ich mir auch mein Blue Sky-Account erstellt habe. Ja, kommt alle zu Blue Sky. Blue Sky ist toll und relativ stabil und
ich werde jetzt auch Twitter komplett verlassen, glaube ich. Also nicht, weil ich der Person, den ich auf Twitter folge, weil ich das uninteressant finde, sondern weil ich mich nicht mehr bei Twitter anmelden kann und mein Authenticator-Code anscheinend nicht mehr gültig ist.
Ich muss sagen, super, ich bin sehr nice. Ich werde mich auch bei Twitter nicht mehr anmelden, aber bei mir, weil ich es echt nicht mehr aushalte auf Twitter.
Es ist echt eklig, was da passiert, ja.
Und es gehen
auch tatsächlich... Das Schöne ist, das Bescheidene ist, man hat sich über die Jahre da so seine Bubble zusammengesucht, so ungefähr.
Aber die Bubble löst sich auch auf. Also tatsächlich ist die deutsche Bubble tatsächlich noch ein bisschen hinterher. Aber ja, wenn man eh schon vielen englischsprachigeren Bereichen gefolgt ist, sind auf Blue Sky schon relativ aktiv. Und auch mein Lieblings-Bundeswehr-Professor ist auf Blue Sky. Der Volksverpetzer ist auf Blue Sky, Spiegel ist auf Blue Sky, die FAZ ist witzigerweise nicht auf Blue Sky. Die haben zwar einen Account, aber posten nichts.
Ja, auch immer mehr Vereine in Richtung Sport und Fußball verlassen jetzt Twitter.
Ja. Ricarda Lang probiert es jetzt auch nochmal auf Blue Sky. Die war zwischendurch schon mal da, hat es aber dann gelassen. Jetzt hat sie gerade vor 2 oder 3 Tagen auch wieder angefangen zu posten.
Ah, gut geschaut. Bodo Ramelow war so gefühlt mit einer der ersten auch.
Ja, also sagen wir es mal so, die demokratischere Bubble wandert jetzt mehr und mehr auf Blue Sky rüber.
Ja.
Genau. Dann bleibt ja nur noch uns eine Musikempfehlung des Monats zu geben, nicht wahr, Janis?
Richtig. Ich habe diesen Monat als Musikempfehlung etwas sehr, was sagen wir, Neutrales, also nichts zum Thema Passendes. Die Musikempfehlung des Monats ist Join Me von Light Force. Explizit die Radio-Edit, weil der Club-Mix ist ein bisschen sehr lang. Man baut sich ein bisschen sehr lang auf. Für die Leute, die vor 2000 geboren sind, einfach mal reinhören. Sollte man kennen und hat bei mir, als ich es gestern Abend entdeckt oder was heißt wiederentdeckt habe, auf jeden Fall ein bisschen Nostalgie ausgelöst.
Nostalgie ist doch manchmal gut. Manchmal.
Ja, ja,
genau. Ich versuche gerade immer noch verzweifelten Weg zu suchen, wie ich wieder den Podcast jetzt am Ende noch in Depressionen und das Ende der Welt stürzen kann.
Wird nicht passieren. Vielleicht passiert im Dezember irgendwas Schlimmes.
Tagesschau-Artikel: Für neue Gesetze sollen Sachsen und Thüringen künftig alle Fraktionen einbezogen werden, auch die AfD. Nur mitbestimmen darf sie nicht. Ich finde schon allein das Einbeziehen der AfD schwierig. Ist doch schön, die AfD ist in Zukunft beteiligt, wird noch mehr legitimiert und hat dann bestimmt bei den nächsten Wahlen noch mehr Erfolg. So, jetzt können wir in den Weltuntergang gehen.
Feierabend. Frohe Weihnachten, oder?
Apropos, genau, es ist Weihnachten.
Ja. Wir hören uns dann das nächste Mal 2025 im neuen Jahr.
Wir hören uns 2025. Cool.
Ja.
Dann erstmal bis dahin. Guten Rutsch.
Ciao, Kakao.
Tschüss, Mendes.